Klein A, die Vorbemerkungen, Klein B, die erste Endzeitrede, Klein C, die zweite. Über die zweite Endzeitrede berichten alle drei ersten Evangelisten. Matthäus liefert uns den ausführlichsten Bericht, Markus einen etwas gekürzten, nur ein Kapitel, der im Allgemeinen parallel läuft zu dem von Matthäus. Lukas berichtet mehr ausschnittsweise. Wo er es tut, ist er ziemlich ausführlich, aber er berichtet nicht über alles. Römisch 1, Doppelpunkt. Die zweite Endzeitrede nach Matthäus. Die zweite Endzeitrede nach Matthäus. Und zwar in den Kapiteln 24 und 25. Groß A, Doppelpunkt, Einleitendes. Arabisch 1, Doppelpunkt. Zur Frage der Einheit des Textes. Zur Frage der Einheit des Textes. Sind die Kapitel 24 und 25 ein durchgehender Text oder nicht? Sind die Verse 24,4, genauer gesagt, bis 25,46, eine durchgehende Rede, denn sie beginnt mit 24,4. In 26, Vers 1 liest man alle diese Worte. Das Wort Wort kann sich auf eine ganze Rede beziehen. Worte könnte mehrere Reden bedeuten. Dieses könnte sich also in Matthäus 26, Vers 1, auf eine Reihe von kürzeren Reden beziehen. Es spricht jedoch nichts dagegen, den Text, wie er vor uns liegt, als eine Rede zu betrachten, so wie man auch die Bergrede als eine einheitliche annimmt, und dort steht anschließend nämlich ebenfalls diese Worte. Es wird also auch üblicherweise davon ausgegangen, dass die angegebenen Verse 24,4 bis Ende 25 trotz einiger möglicher kurzer Unterbrechungen eine organische Rede darstellen. Arabisch 2, Doppelpunkt, zur Aufgliederung. Matthäus 24, Verse 1 bis 3 sind einführend. Sie gehören nicht zur Rede. Die Rede selbst beginnt mit Vers 4 und kann in drei Teile aufgeteilt werden. Erster Teil. 24,4 bis 31. Überschrift: prophetische Aussagen über die Zeit zwischen Auffahrt und Ankunft Jesu Christi. Prophetische Aussagen über die Zeit zwischen Auffahrt bzw. Himmelfahrt und Ankunft Jesu Christi. Zweiter Teil beginnt natürlich mit Vers 32 und geht, dies ist ein langer Teil, und er geht tief in Kapitel 25 hinein bis Vers 30, 24, 32 bis 25, 30. Überschrift: von weiser Wachsamkeit. Hier ist weniger Prophetie als Ermahnung, Aufruf. Hier ist von weiser Wachsamkeit die Rede. Letzter und dritter Teil. Das Gericht vor dem Thron des Menschensohnes. das Gericht vor dem Thron des Menschensohnes, Vers 31 bis 46 in Kapitel 25. Einen ernsten Anhang bilden die ersten zwei Verse in Kapitel 26. 26, 1 und 2 bilden einen sehr ernsten Anhang, den wir nicht übersehen wollen. Bitte? Sie kommen nicht nach? Was ist die Frage? Noch einmal? Die ganze Gliederung? Ja? 24, 1 bis 3, Einführung. 24, 4 bis 31, prophetische Aussagen über die Zeit zwischen Himmelfahrt und Ankunft Jesu Christi oder Wiederkunft. 24, 32 bis 25, 30. Von weiser Wachsamkeit. Drittens, 25, 31 bis Ende des Kapitels, 46. Das Gericht vor dem Thron des Menschensohnes. 26, 1 und 2 bilden einen ernsten Anhang. Arabisch 3, Doppelpunkt. Etwas zum Anlass zur Rede. Was zur Rede Anlass gegeben hat. Klein a, Doppelpunkt. Eingeführt wird die Rede in Vers 4. Wenn es heißt, und Jesus antwortete ihnen mit den Worten, kein B, auf was gibt Jesus denn Antwort? Nun auf das Fragen der Jünger, nachdem sie auf dem Ölberg angekommen sind, in Vers 3. Als er auf dem Ölberg saß, kamen die Jünger, als man für sich war, zu ihm mit den Worten, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Weltzeit? Auf diese Frage gibt Jesus Antwort in seiner Rede, beziehungsweise darauf reagiert er. Klein c, Doppelpunkt. Was aber hatte dieses Fragen der Jünger verursacht? Was war der Grund dafür? Warum haben sie gefragt? Was hatte dieses Fragen der Jünger ausgelöst? Es war die Prophezeiung der Zerstörung des Tempels. In Vers 2 lesen wir, wahrlich, ich sage euch, auf keinen Fall wird hier gelassen werden Stein auf Stein, der nicht abgebrochen wird. Als er auf dem Ölberg saß, kamen die Jünger, als man für sich war, zu ihm mit den Worten, sag uns, wann wird das sein? Also die Prophezeiung von der Zerstörung gab Anlass zur Frage, wann. Aber diese Prophezeiung von der Zerstörung war wiederum seine Erwiderung, wir koppeln also zurück, ja? Diese wiederum war seine Erwiderung auf sie, Entschuldigung, als sie auf die Schönheit der Tempelstätte hinwiesen, in den Versen 1 und 2. Und seine Jünger kamen hinzu, ihm die Tempelbauten zu zeigen. Aber Jesus sagte zu ihnen, seht ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, auf keinen Fall wird hier gelassen werden, Stein auf Stein, der nicht abgebrochen wird. Dann kommen sie und fragen, wann? Und darauf kommt die Rede. Ja? Das sind die Ereignisse. Jetzt fragen wir noch einmal, was war die Ursache dafür? Warum haben sie ihm die Schönheiten gezeigt? Warum dieses Vorgehen der Jünger? Was soll das? Vor allem Jesus zu zeigen, dass der Tempel so schön ist. War denn Jesus wirklich zum ersten Mal in Jerusalem, dem man nun die Schönheiten der Stadt zeigen wollte? Genau was diese Jünger motivierte, wird wohl nicht mehr zu ermitteln sein. Vielleicht war es ein neuer Glanz der bekannten Steine im Abendlicht der Sonne. Vielleicht war er einfach unnormalerweise schön. Der das Bedürfnis hervorrief, den Anblick mit ihrem geliebten Lehrer zu teilen. Vielleicht aber, und das ist für mich wahrscheinlicher, waren die letzten Worte seiner eben gehaltenen Tadelrede, und jetzt gehen wir zurück zu Kapitel 23, denn wir waren ja eben in Vers 1. Dort, 1 und 2, werden die Schönheiten gezeigt. Was gibt dazu Anlass? Wischen wir einmal die Kapiteltrennung weg und schauen in den Vers vorher oder in die Verse vorher. Vielleicht waren es wirklich die letzten Worte seiner eben gehaltenen Tadelrede an die Schriftgelehrten und Pharisäer. Vielleicht waren diese noch nicht ganz aus den Ohren. Denn dort hatte er gesagt, Jerusalem, Jerusalem, die die Propheten tötet und die zu ihr Gesandten steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln in der Weise, wie eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel sammelt. Und ihr wolltet nicht. Siehe, euer Haus wird euch öde überlassen werden. Denn ich sage euch, auf keinen Fall werdet ihr mich hinfort sehen, bis ihr sagt, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und darauf, was? Kommt dieses unnormale Vorgehen, ihm die Schönheit des Tempels zu zeigen. Was soll das? Jetzt kommt ein langer Satz, passen Sie gut auf. Herzlich willkommen. Noch einmal. Unfähig, es zu fassen, was Jesus eben gesagt hat. Unfähig, es zu fassen. Und getrieben von dem natürlichen Bedürfnis, sich zu Fürsprechern des vor relativ kurzem renovierten, von Herodes renovierten Tempel, ja? Des vor kurzem, relativ kurzem renovierten und nun von ihrem Lehrer bereits verurteilten Heiligtums des Gottesvolkes zu machen. Herodes hat den Tempel erneuert, schön gemacht, Jesus verkündet seinen Untergang und dies ist aber das Heiligtum Israels. Jetzt haben sie das Bedürfnis offenbar, sich zu Fürsprechern zu machen für den Tempel. Das ist ganz natürlich. Dürften sie gesagt haben wollen, aber schau, Jesus, das ist doch unser großes Gotteshaus. Schau, wie schön es ist. Und der Herr scheint zu antworten, ich bin der Gott dieses Hauses. Kann man auf mich verzichten? So kann ich auf das Haus verzichten. Es bleibt dabei, es wird verwüstet werden. Immerhin ist Jesus die verhüllte Herrlichkeit Gottes. Johannes 1, Vers 14. Und mit Jesus verlässt diese Herrlichkeit den Tempel. Um diesen Tempel der schrecklichen Vorhersage zu überlassen. Ein historischer Schritt. Dieser letzte Schritt aus dem Tempel. So viel zum Anlass. Wie viele Fragen stellten die Jünger? Manche Bibelleser dürfen wir irgendwo sein Fenster aufschalten? Wo ist es das? Ah, so. Schönen Dank. Wenn es nicht ausmacht. Ja. Also, wie viele Fragen? Manche Bibelleser gehen von drei Fragen aus. Nämlich, wann wird der Tempel zerstört? Zweitens, was ist das Zeichen deines Kommens? Drittens, was ist das Zeichen vom Ende des Zeitalters bzw. der Weltzeit oder des Äons? Das griechische Wort Äon oder Aion wird besser nicht mit Zeitalter übersetzt, besser mit Weltzeit. Aion ist die, im Deutschen Äon, ist die Zeit einer Welt. Aber jetzt haben wir die drei Fragen. Noch einmal. Wann wird der Tempel zerstört? Was ist das Zeichen deines Kommens? Was ist das Zeichen vom Ende des Äons, des Zeitalters, der Weltzeit? Das nimmt man an, dies ist sehr allgemein. Aber ich habe einen Einwand, oder einige. Da Zeichen, das Wort Zeichen, nicht in der Mehrzahl steht, sondern in der Einzahl, ist es schwer zu denken an zwei Fragen, was ist das Zeichen deines Kommens und was ist das Zeichen vom Ende der Weltzeit? Das wäre dann eine Zeit. Eine Frage, was ist das Zeichen von beidem? Die werden also offenbar zusammengezogen. Da Zeichen nicht in der Mehrzahl steht, tut man besser, von nur zwei auszugehen. Allerdings ist in beiden Fällen Vorsicht geboten, ob drei oder zwei Fragen. Denn als die Jünger sich an ihren Lehrer richteten, wandten, standen sie nicht, wo wir heute mit einer fertigen Bibel und einem Geschichtsbuch voller erfüllter Prophetie stehen. Die standen nicht hier. Die standen fast 2000 Jahre zurück. Erstens waren noch viele Prophetien noch gar nicht gegeben. Es war vieles noch nicht erfüllt, von dem das noch gegeben werden sollte. Und es war noch nicht so viel Geschichte, um die Prophetie zu erfüllen. Wenn wir uns in ihre Perspektive hineinversetzen, wo sie stehen, werden wir wohl daran tun, anzunehmen, dass bei den Jüngern ein organischer Ereignisgang hinter ihrem Fragen schwebte. Nämlich Zerstörung des Tempels, begleitet von Messias Auftritt und Ende der bisherigen Weltgeschichten. Sie begehren eben zu wissen, wann dieses eine große Ereignis stattfinden sollte oder soll. Und verständliche Neugier fragt noch zusätzlicherweise nach einem vorangehenden Zeichen. Sie wollen also wissen, wann kommt das Ereignis und können wir schon im Voraus wissen, etwa in wann es kommen soll. Ja, ein Zeichen davon. Aber es geht immer nur noch um wann. Obwohl sie also in der Gestalt zweier Fragen von zwei Ereignissen sprechen, sind diese für sie selbst verknüpft, sodass sie nur von einem Zeichen sprechen und im Grunde es eigentlich nur eine Frage ist. Technisch sind es zwei Fragen. Doch was veranlasst die Jünger, von einem Kommen ihres Meisters zu sprechen, der ja bereits da ist? Wieso soll er kommen? Er ist ja schon da. Und von dem sie ja auch nie mehr sich trennen wollen. Die rechnen ja gar nicht mit einem Kommen. Er soll ja überhaupt nicht weggehen, nicht wahr? Das ist ihre Perspektive. Wieso sprechen sie von einem Kommen? Vers 3 endet. Und was ist das Zeichen deiner Ankunft bzw. deines Kommens und der Vollendung der Weltzeit? Das Wort, das hier im Grundtext gebraucht wird, kann mit Kommen oder Ankunft oder Gegenwart oder Wiederkunft wiedergegeben werden. Und obwohl es nicht dasselbe ist, das Jesus in 23,39 gebrauchte, also Ende gegen Ende des vorigen Kapitels, so dürfte der Gedanke von 24, Ende Vers 3, Doch ein Widerhall des Wortes Jesu am Ende von Kapitel 23 sein. Auf keinen Fall werdet ihr mich hinfort sehen, bis ihr sagt, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Womöglich denken die Jünger nicht an ein Wiederkommen, wie wir es tun, sondern an einen weiteren Schritt in der Erfüllung alttestamentlicher Messias-Verheißung, an der sie ja jetzt beteiligt sind. Sie haben den Messias und er ist dabei, alttestamentliche Verheißungen zu erfüllen. Und sie denken wahrscheinlich nur an noch einen Schritt, den sie Ankunft oder Gegenwart oder wie immer auch bezeichnen. Wir sagen kommen, aber für sie ist das vielleicht eher Gegenwart oder Auftritt. Wenn die große messianische Wende eintritt, wie sie sich denken, kommt, in Anführungsstrichen, ihr Herr auf die politische Bühne, besiegt die Feinde Israels und richtet das angesagte Friedensreich auf. Und natürlich kommen, in Anführungsstrichen, sie mit ihm auf die Bühne. Man vergleicht auch die Frage derselben Männer, die sie einige Wochen später, und zwar nach dem Tod und der Auferstehung Jesu stellen, in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Immer noch, wirst du jetzt das Königreich aufrichten? Es geht immer um dieses große Ereignis, Messias-Auftritt. Ja? Wie behandelt Jesus die Frage nach Zeitpunkt und Zeichen? Wie geht er mit seinen Jüngern um? Sehr, sehr pädagogisch. Der beste Lehrer, den man haben könnte. Jesus weiß, wo seine Jünger eschatologisch stehen. Er kennt ihre Perspektive und wie sie denken. Und er nimmt sie ernst, wie ein Papa sein Kind ernst nimmt. Die Frage kann banal sein, aber er liebt es. Er versteht das Kind, er versetzt sich in seine Lage ein und nimmt es ernst, nimmt seine Frage ernst. Nun muss er aber natürlich auf feine Weise das Kind von dort, wo es ist, weiterführen, dorthin, wo er es hinführen kann. Vielleicht kann er nicht einmal die Frage beantworten, denn das Kind würde die Antwort gar nicht verstehen. Aber er kann es vielleicht einen Schritt weiterführen. So ungefähr tut Jesus das. Er weiß, wo seine Jünger eschatologisch stehen und wie sie denken, und er nimmt sie ernst. Doch lässt er sich nicht in seinem Hirtendienst an ihnen von ihnen bestimmen. Er lässt sich nicht von ihrer Fragestellung bestimmen. Er kann das noch nicht. Er kann die Frage, so wie sie gestellt ist, nicht beantworten. Das wäre zu viel für sie. Er beantwortet zwar ihre Fragen, obwohl nur Lukas uns die Antwort auf die erste Frage gibt, nimmt sie aber auch zum Anlass, ihnen das mitzuteilen, was er im Moment für wichtig hält. Er nimmt also ihre Frage ernst, aber zum Anlass, ihnen zu sagen, was er für wichtig hält, dass sie wissen. Das kann etwas anderes sein, ja? Wissen Sie, was ein guter Diplomat ist? Wenn er eine Frage eines Journalisten oder eines Pressevertreters nicht beantworten kann, dann beantwortet er eben eine andere Frage. Nun, Jesus ist nicht so diplomatisch, aber er ist weise. Auf eine zarte Weise bereitet Jesus seine Jünger auf eine längere Reise vor. Meine Brüder, kann er sagen, so schnell wird's nicht gehen. Den Pharisäern hat er gesagt, es kommt nicht durch oder unter Beobachtung. Den Jüngern sagt er, es kommt nicht so schnell. Bereitet euch auf eine sehr lange Reise vor, bis ich wiederkomme. Denn er selbst weiß wohl, dass es einen größeren Zeitraum zwischen seinem Weggang und seiner Wiederkehr sein wird, Sehr fein also zieht er die zwei von den Jüngern verquickten Ereignissen auseinander. Sie verquicken, er zieht auseinander. Ja. Doch geschieht das aus pädagogischen Gründen, der Jünger wegen, wie bereits gesagt. Johannes erinnert uns an diese Rücksicht unseres Herrn in Kapitel 16, Vers 12 seines Briefes, seines Schreibens. Noch vieles, sagt Jesus dort, habe ich euch zu sagen. Jedoch könnt ihr es jetzt nicht ertragen. Wenn Jesus auf die Fragen seiner Jünger Antwort gibt, in Matthäus 24, geht er von ihren geballten Vorstellungen aus. Warum geballt? Jesus hatte Ende Kapitel 23 von dem gesprochen, das im Jahre 70 stattfinden sollte. In ihren Vorstellungen verquickten sie seine Aussagen mit dem Ende der Welt. Ist Jerusalem zerstört? Ist der Tempel zerstört? Muss das ein gewaltiges Ereignis sein? Das ist Ende der Welt. Und dann aber muss der Messias kommen oder auftreten. Ja. Also das alles haben sie in einem kleinen Topf geworfen. Jesus reißt das nicht auseinander, er zieht es sehr sanft auseinander. Der Herr zieht also Linien von 70 nach Christus bis zum Ende, zwei Ereignisse, die sie in einem betrachteten. Und er spricht von beidem, aber er zeigt, was dazwischen liegt. Arabisch 4, Doppelpunkt. Wir sind immer noch in der Einleitung. Einige Erklärungen als Hilfe für die Auslegung. Einige Erklärungen als Hilfe. Klein a, Doppelpunkt, zum Begriff Volk. Manchmal wird hier übersetzt Nation. Nation ist nicht eine bessere Übersetzung, eher eine unglückliche. Das im Grundtext uns hier vorliegende Wort bedeutet Volk. Ob es sich auf Israel bezieht, und das kann es, zum Beispiel Johannes verwendet es nur für Israel, Ethnos, oder auf ein nicht-israelitisches Volk. Wird es in der Mehrzahl gebraucht, Ethne, so hat Luther es wohl normalerweise mit Heiden übersetzt. Denn in der Tat bezieht sich das Wort oft auf Menschen außerhalb Israels. Wie im Alten Testament wurden die Menschen der Welt in zwei aufgeteilt, Volk Israel und Goyim oder die anderen Völker. So im Neuen Testament auch. Aber es ist nicht nur so. Auch Israel ist ein Volk. Auch Israel ist ein Ethnos. Und es ist nicht immer so. Man muss im Zusammenhang nachschauen, was hier jetzt gemeint ist. In diesem Sinne wird es in den Endzeitreden, das heißt als Heiden, nur in Lukas 21, Vers 24 gebraucht, im Gegensatz zu Israel. Die Stadt wird zertreten werden von den Heiden, also von nicht-israelitischen Völkern. In dieser Endzeitrede Jesu ist Volk wohl die beste Wiedergabe dieses Wortes. Wir bleiben also bei diesem Begriff. Klein b, Doppelpunkt, zum Begriff Weltzeit. Dieser Begriff übersetzt das griechische Wort Aion, was Weltzeit oder Zeit einer Welt bedeutet, auch Ewigkeit oder Weltlauf oder Lauf der Welt oder einfach auch Welt, und zwar mit ihrer Zeit, kann auch Permanenz bedeuten, Permanenz oder ein für immer. Bauer gebraucht nie das Wort Zeitalter, der lexikal der lexikale Bauer, der ein Lexikon geschrieben hat, gebraucht nie das Wort Zeitalter für Aeon. Das ist, fand ich bezeichnend. Das ist also nicht das beste Wort. Weltzeit ist im Allgemeinen das beste Wort, aber wie ihr gehört habt, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, dieses Wort wiederzugeben. Unübersichtlich lange Zeit ist vielleicht das Einfachste. Aber es hat mit einer konkreten Welt oft zu tun, mit der Zeit einer Welt. In Hebräer 1 wird es einmal für Welt selbst gebraucht. Er hat die Welten geschaffen. Dort wird wahrscheinlich auch an die Zeit gedacht, Welten mit ihren Zeiten. Klein c, Doppelpunkt, zum Begriff Ende. In unserem Text erfährt dieses Wort einen ähnlichen Gebrauch wie in der Parallelprophetie des Daniel, nämlich ein nicht genauer oder präziser, aber doch verhältnismäßig kurzer Zeitabschnitt vor dem Erscheinen des Menschensohnes. Klein d, Doppelpunkt. Das Wort dann. Jesus gebraucht dieses Wort in der Ölbergrede einige Male. Es fällt auf, dieses Wort ist Auslegern aufgefallen. Und es ist gut, wenn wir uns klar darüber werden, genau welche Bedeutung es in dieser Rede hat. Dieses Wort darf ebenfalls nicht zu genau genommen werden. Wenn dann steht, dann muss man nicht denken, jetzt haargenau dann in diesem Moment, sondern um diese Zeit. Ja. Es darf nicht zu präzise aufgefasst und so dann überfordert werden. Das Wort wäre vom Grundtext her überfordert. Klein e, Doppelpunkt. Im griechischen Text kommt der Ausdruck oume, ou, ein Wort, und dann m, doppel e. Das ist phonetisch eine doppelte Verneinung wiedergegeben. Nicht, nicht. Ume. Dieser Ausdruck kommt mehrere Male vor. Er stellt die stärkste Verneinung im Griechischen dar. Ich habe ihn mit gar nicht, beziehungsweise auf keinen Fall wiedergegeben. Ich habe ihn mit gar nicht oder auf keinen Fall wiedergegeben. Klein f, Doppelpunkt. Überhaupt kommen in dieser Rede wiederholt Ausdrücke vor, die den großen Ernst der erwähnten Angelegenheiten betonen. Man spürt es Jesus ab. Es liegt ihm daran, die ernste Wirklichkeit dessen, das kommt, den Seinen vor Augen zu halten, damit sie ihm, der bald sein Leben für sie lassen wird, erhalten bleiben. Jesus wird sein Leben für diese Männer geben. Er bangt um sie gleichsam. Er wirbt um sie. Er ringt um sie. Sie sollen ihm, der sein Leben für sie geben wird, erhalten bleiben. Sie sollen ihm nicht davonlaufen. Das blickt so stark durch in dieser Endzeitrede. Überhaupt, wenn man die Bibel liest, vergeht einem manch ein billiges Lachen. Und das heilsamste Mittel gegen Leichtsinn, von welchem unsere Zeit so geprägt ist, Oberflächlichkeit, Leichtsinn, Kurzsinn und so weiter. Billige Töne, Unterhaltung. Die beste Lösung ist Bibellesen. Durch diese Tür tritt man in die Ewigkeit, in den Raum der Ewigkeit und gewinnt eine Perspektive, die diese kurzsichtige Welt und diese kurzlebige Welt überdauert. Gott bewahre uns vor Oberflächlichkeit und Leichtsinn. Wo sind wir? Man spürt es Jesus ab. Es liegt ihm daran, die ernste Wirklichkeit dessen, das kommt, den Seinen vor Augen zu halten, damit sie ihm, der bald sein Leben für sie lassen wird, erhalten bleiben. Lieber nämlich jetzt leiden und weinen, wenn notwendig, als später zu heulen und die Zähne in Selbstvorwurf zu knirschen. Groß B, Doppelpunkt. Die Textbesprechung. Der Text 24,4 bis 25,46. Ende Kapitel 25. Arabisch 1, Doppelpunkt. Prophetische Aussagen über die künftige Zeit, nämlich bis zu seiner Wiederkunft. Also prophetische Aussagen über die letzte Zeit. Letzte Zeit im Blick auf die Schöpfung. Dies ist die letzte Phase der Weltgeschichte zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Und dieser Abschnitt umfasst die Verse 4 bis 31. In Kapitel 24. Klein a, Doppelpunkt. Zuerst gibt Jesus einen kurzen Überblick über diese Zeit. Es geht bis zu 31, um die ganze Zeit, aber zunächst in den Versen 4 bis 14 gibt er uns einen kurzen Überblick. In diesen Versen spricht Jesus in der Hauptsache von Nöten, denen seine Nachfolger nach seinem Weggang begegnen werden. An den Anfang stellt er in zwei Versen eine Warnung. An das Ende, in ebenfalls zwei Versen, stellt er Worte der Hoffnung. Der Abschnitt als solcher spricht von Nöten. Am Anfang steht eine Warnung, am Ende steht ein Wort der Hoffnung. Betrachten wir sie. Wieder Römisch 1. Jetzt fangen wir wieder mit Römisch 1 an. Dieses Mal Doppelpunkt, Punkt. Eine Warnung vor Verführung. Eine Warnung vor Verführung. Oder in unserem heutigen Deutsch könnten wir sagen, lasst euch nicht auf die verkehrte Bahn ziehen. Lasst euch nicht auf die verkehrte Bahn ziehen. Verse 4 und 5. Wir lesen dort. Und Jesus antwortete ihnen mit den Worten, seht, dass nicht jemand euch irreführe. Denn viele werden mit meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Messias, und werden viele irreführen. Offenbar haben viele Menschen Interesse an einem Messias, an einem Erlöser, an einem Nothelfer, Helfer in der Not. Versetzen wir uns in die Denklage der zuhörenden Jünger, so muss vieles in dieser Rede unverständlich bleiben. Wieso zum Beispiel warnt Jesus vor Irreführungsgefahr, wenn er selbst da ist? Nun, wir wissen, dass er wegging, aber die Jünger wussten das nicht. Was müssen die jetzt gedacht haben? Welchen Eindruck macht dieses Wort auf die Jünger? wissen sie, dass er weggeht. Gesagt hatte er es. Er werde verworfen werden und getötet, werde dann wieder aus dem Tode hervorkommen. Aber das wollte nicht so recht registrieren. Hier setzt er ein Weggehen voraus. Sie sollen im Vertrauen hören, zuhören, ernst nehmen, was er sagt, auch wenn es nicht immer sinnvoll zu sein scheint. Aber vieles wurde ja sowieso für spätere Generationen gesagt. Und wir wissen inzwischen mehr über den Verlauf, den die Geschichte genommen hat. Umso mehr sollten wir nun diese Worte von unserer Perspektive her beherzigen. Wir verstehen sie besser. Wir haben viel weniger Grund, sie zu übersehen oder zu überlesen. Man gewinnt den Eindruck, für Jesus ist dieses eine sehr wichtige Angelegenheit. Die Jünger hatten ihm ja eine Doppelfrage gestellt. Ehe er aber auf sie eingeht, stellt er diese Warnung vorne an. Dann haben wir sie noch zweimal im selben Kapitel, dreimal also im Ganzen. Jesus will uns nicht verlieren. Er will uns bei sich haben und behalten. Man vergleiche das erste Gebot nach dem Vorwort. Wie lautet das erste Gebot in den Zehn? Ja, keine anderen Götter neben mir haben, ja. Und wie lautet es in der bejahenden Form in 5. Mose? Es wird zweimal gegeben. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Gemüt, mit aller deiner Kraft und so weiter. Das ist die Kehrseite von 2. Mose 20, Vers 3 etwa, also wo dieses Erstgebot steht. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Auf der anderen Seite, diesen Gott, den du hast, sollst du von ganzem Herzen dienen. Wenn du das tust, dann wirst du keinen anderen haben. Und wenn du keinen anderen hast, dann wirst du alle deine Kraft diesem geben. Wir sehen, das ist dasselbe, ja. Ob ich Nein sage zu anderen, ob ich in einer Hochzeit sage zu dem jungen Paar, ihr sollt keinen Dritten dazwischen kommen lassen, oder liebt euch von ganzem Herzen, ist dasselbe. Ja. Wenn wir den Herrn Jesus lieben von ganzem Herzen, dann wird nichts dazwischen kommen. Aber dieses Wort kommt nach einem Vorwort. Wie lautet das Vorwort der 10 Gebote? Lauter? Ja. Was ist das? Ist das ein Gebot? Ist das Imperativ? Welche Satzform haben wir da? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Knechtschaft, aus der Versklavung. Ich habe euch frei gemacht. Aufgrund davon tut ihr etwas für mich. Ja. Ich habe euch erlöst. Behaltet mich dabei. Haltet mich bei euch. Bleibt mir treu. In diesem Sinne, Jesus tut alles für seine Jünger. Er plädiert, bleibt ihr bei mir. Liebt mich von ganzem Herzen. Diese Warnung ist notwendig. Wir alle sind nämlich verführungsfähig, mehr als wir denken. Wie ein Schaf ist der Mensch unfähig, den rechten Weg von selbst zu finden. Und ist auf Führung angewiesen. Wisst ihr warum? Wer von euch weiß, wie weit im Voraus oder wie weit das Auge eines Schafes schauen kann? Zehn bis 15 Meter. Ein bisschen scharf, ja. Kein Wunder, es ist auf Führung angewiesen. Ja. Wir sind alle Schafsköpfe. Wir alle. Wir können nicht einmal so weit schauen wie ein Schaf. Ja. Keiner von uns weiß die Zukunft. Wir können nicht eine Minute in die Zukunft schauen. Wir brauchen Führung. Diese Warnung ist wichtig. Wir sind auf Führung angewiesen. Sodann ist die Warnung nötig, weil Jesus als Führer außer Sichtweite ist. Das macht die Gefahr größer, wenn Jesus weggegangen ist, sieht man ihn nicht. Wie soll die Schar der Gläubigen an Jesus, der Jünger Jesu, die ihm die Treue halten? Er hinterlässt ihnen sein Wort, das sollen sie im Ohr behalten. Ja. Der Aufruf ist auch kein unmöglicher, es ist nicht unmöglich, ihm die Treue zu halten, auf diese Warnung zu achten. Die Warnung kann auch mit Erfolg beachtet werden. Wenn Jesus es erwartet, wird Gehorsam möglich sein. Wie? Wie ist Gehorsam möglich? Sie haben seine Worte. In der Abwesenheit Jesu haben die Jünger seine Worte, auch die des Vaters, durch alttestamentliche und neutestamentliche Propheten. Sie haben auch die Zusicherung seiner unsichtbaren Gegenwart, zudem ab Pfingsten die Begleitung des Geistes. Und sie haben einander. Und einige von ihnen werden gerüstet für besondere Hirtenfähigkeit. Das sind alles Möglichkeiten, dass die Gemeinde Jesu treu bleiben kann. In Vers 5 ist die Rede von Verführern. Von diesen wird gesagt, es werden viele sein. Sie knüpfen an den Jüngern bekannten Namen an, an den Namen Jesu, Messias. Da knüpfen sie an. Sie werden viele irreführen, sagt Jesus. Das macht es umso schwieriger oder umso ernster. Da wird also Standhaftigkeit vonnöten sein. Stellen Sie sich vor, man wird verführt. Mit anderen Worten, sie waren, bevor sie verführt waren, ähnlich wie wir Denkende. Das heißt, Menschen, die mit uns waren, werden abgekoppelt. Das ist schwer. Es ist die natürliche Tendenz, zusammenzuhalten. Und wir haben viel zu viele Christen, die zuerst eine Loyalität zu einer Gruppe kennen und nicht zuallererst zu Jesus. Wenn ihr diese Loyalität nicht kennt, werdet ihr scheitern. Unsere erste Loyalität gilt nicht der Gemeinde. Unsere erste Loyalität gilt Jesus. Und wenn wir Jesus vor Augen haben, dann sind wir imstande, ihm die Treue zu halten, wenn andere beginnen, anders zu denken. Wir richten uns nicht nach dem, was Menschen denken, wir richten uns nach dem, was Jesus denkt, nach dem, was er gesagt hat. Römisch 2, Doppelpunkt. Vom Anfang der Welt wehen, im nächsten Abschnitt, das sind die Verse 6 bis 8. In den Versen 6 bis 8 spricht Jesus vom Anfang der Welt wehen. Die ganze Zeit bis zur Wiederkunft ist von Wehen gekennzeichnet, von Nöten. Er spricht vom Anfang dieser Nöten. Oder, etwas moderner, zeitgemäßer ausgedrückt, lasst euch nicht aus der Bahn werfen. Lasst euch nicht aus der Bahn werfen. Verse 6 bis 8. Man kann nämlich aus der rechten Bahn gelockt und auf eine falsche gezogen werden. Oder man kann einfach aus der rechten Bahn geworfen werden. Was sagt der Text? Es steht euch aber bevor, zu hören von Kriegen und Gerüchten von Krieg. Gebt Acht. Seid nicht beunruhigt, denn es muss alles geschehen. Jedoch ist es nicht das Ende, Denn Volk wird sich gegen Volk erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen und Erschütterungen. Manchmal übersetzt man Erdbeben, aber das griechische Wort ist größer als Erdbeben. Es gibt Erschütterungen, die nicht nur die Erde erfassen, sondern auch im All stattfinden. Übrigens sind Erschütterungen auf der Erde verwandt mit dem, was in den Sternen vorgeht. Ich habe ein interessantes Buch einmal gefunden, naturwissenschaftliches Buch über die Verbindung der zwei. Es werden Hungersnöte und Seuchen und Erschütterungen sein an verschiedenen Orten, aber dieses alles ist der Anfang der Wehen, nicht das Ende, das ist der Anfang. Jesus spricht hier also von Nöten. 5 große Nöte werden angesagt. Alle stehen in der Mehrzahl und alles ist erst der Anfang. Das sind Perspektiven. Ja. Welches sind die Nöte? Wiederholte Kriege. Obwohl in Vers 7 wie in Vers 6 von kriegerischen Auseinandersetzungen die Rede ist, so deuten das denn am Anfang von Vers 7 und die Bemerkung davor wohl auf eine Intensivierung der Spannungen hin. Es werden, Vers 6, man wird hören von Kriegen und Gerüchten von Krieg und so weiter, denn es muss also so geschehen. Jedoch ist das nicht das Ende, denn Volk wird sich gegen Volk erheben. In Vers 7 scheint das, was in Vers 6 angekündigt wurde, intensiviert zu sein. Es wird schlimmer. Zweite Not, gegenseitige Auflehnung der Völker. Gegenseitige Auflehnung der Völker. Drittens, Hungersnöte. Viertens, Seuchen. Hunger und Seuche sind, wie im Paralleltext Offenbarung 6, nur zu bereite Gesellen des Krieges. Wir merken uns, dass Hungersnöte und Seuche auf Kriegsnöte folgen, ja, in der Liste. Kriegische Auseinandersetzungen, Völker erheben sich gegeneinander und dann kommen Hungersnöte und Seuchen. Und letztens Erschütterungen, was mehr als Erdbeben einschließen kann, irdische und kosmische, ungewöhnliche Bewegungen sind, wie alle Not, ein Ruf Gottes im All nach dem Menschen. Sie wollen ihm zeigen, wie unsicher die diesseitige Umwelt als Existenzgrundlage ist. Wenn Gott solche Nöte schickt, oder überhaupt große Katastrophen, wie unlängst, dann will er den Menschen zeigen und sagen, eure Grundlagen, Existenzgrundlagen, die ihr aufgebaut habt, können in einem Nu verschwinden. Auch die, die ich aufgebaut habe, die Schöpfung selbst, ist nicht das Letzte. Ich kann auch diese Grundlage erschüttern. Ihr seid alle in meiner Hand. Lasst euch doch rufen. Alles dieses ist ein Ruf Gottes. Mir ist immer wieder aufgefallen, das Wort Stimmen in der Offenbarung. Was für Stimmen sind das? Und mich dünkt, Gott ruft. Erdbeben, Hungersnöte, kriegische Auseinandersetzung, Blitze, Donner, Stimmen. In diesem Allem ruft Gott, Adam, Mensch, wo bist du? Wo bist du hingekommen? Wo möchtest du hin? Komm. Zugleich spricht Jesus aber auch von Hoffnung. Die Nöte sollen nicht umwerfen, sondern wo nötig umkehren lassen, zur Umkehr rufen. Wie steht es geschrieben? Erstens sagt er, gebt Acht. Man soll Acht geben, man soll schauen, nach oben schauen. Zweitens sagt er, seid nicht beunruhigt, wie wenn jedem Alarm gerufen hätte, jemand Alarm gerufen hätte. Seid nicht beunruhigt durch dieses, sagt er zu seinen Jüngern. Schaut, beobachtet, was geschieht, schaut nach oben, aber seid nicht aus der Bahn geworfen. Lasst euch nicht beschreien, bewahrt die Orientierung, ruht vertrauensvoll in mir, will Jesus sagen. Weiter sagt er, denn es muss geschehen, es muss alles geschehen, das heißt, alles ist in guten Händen. Wenn Katastrophen kommen, es musste geschehen. Gott hat es in seiner Hand. Und wenn er diese Katastrophe in seiner Hand hat, dann ist doch alles ganz in Ordnung, auch wenn es in Unordnung zu sein scheint. Er setzt die Grenzen. Dieses alles ist der Anfang der Wehen. Das heißt, was? Das Neue kommt. Ja? Wenn das Kind beginnt zu kommen, dann kommt ein Kind. Das Neue kommt. Wenn die Wehen kommen, dann kommt ein Kind, dann kommt das Neue. Dies ist Anfang der Weltwehen. Die neue Welt wird geboren werden. Es sind Geburtswehen. Diese Leidenszeit, in der sündige Menschen die Herrschaft haben, spricht von der Geburt einer neuen Zeit, in der Jesus Christus im Regiment sein wird. Christen wissen, persönliche und zeitgeschichtliche Nöte sind prophetische Wehen. Wehen, die das große Neue ankünden. Kein Unheil kann uns überraschen oder umwerfen. Es ist alles Ankündigung. Es kommt die andere Welt. Jesus kommt. Vielleicht dahinter, vielleicht noch nicht, vielleicht ist noch ein Werk von Not. Aber irgendwo dahinter ist der Kommende. Ja, er kündet sein Kommen an. Dies ist der Anfang der Wehen. Anfang vom Ende. Bei diesem Abschnitt ist übrigens Vorsicht geboten. Die Verse 6 bis 8 bereits auf die große Trübsal zu beziehen, ist nicht zulässig. Warum nicht? Vier Antworten, vier Gründe. Erstens, weil die sogenannten 7 Jahre nicht nur als Trübsal aufzufassen sind. Wenn man Trübsal sagt, kann das nicht immer die ganze 7 Jahre bedeuten. Die 7 Jahre sind keine große Trübsalzeit. Die große Trübsal findet statt in den 7 Jahren. Aber nicht die 7 Jahre sind die große Trübsal. Sie sind 7 Jahre, die eine ganz bestimmte Zeit für Israel bedeuten. Aber in dieser Zeit wird Trübsal sein. Also man darf die zwei nicht verwechseln, Trübsal mit den 7 Jahren. Andererseits, zweitens, weil nicht nur dann Trübsal ist. Das heißt, in den 7 Jahren ist nicht nur Trübsal. Andererseits, Trübsal ist nicht nur in den 7 Jahren, sondern auch sonst wo. Ja. Deshalb kann man die zwei nicht verquicken. Man vergleiche Offenbarung 6. Drittens, vor allem, weil sowohl in Matthäus als in der Offenbarung die Schilderung mit der neutestamentlichen Zeit ansetzt, nicht mit dem Beginn der großen Trübsal. Die Schilderung, was Jesus hier schildert, und die Zeit, in der dieses geschieht, beginnt mit seiner Zeit, mit der Zeit seiner Jünger, nicht später einmal. Und Offenbarung 6 beginnt nicht mit der Entrückung, sondern Offenbarung 6 ist ein Überblick über die ganze Zeit zwischen Johannes und Kommen Jesu und Ende. Johannes wird in den Himmel gerufen, nicht die Gemeinde. Kapitel 4, Vers 1. Vor allem, ja, das habe ich schon geschildert, wie gesagt, Vers 4, Entschuldigung, 4. Letztlich, zu meinen, Wehen müssten nur kurz vor der Geburt der neuen Zeit einsetzen, verkennt die recht verschiedene Länge biblischer Periodenangaben. Das heißt, der Ausdruck Wehen lässt noch nicht auf eine bestimmte Zeitlänge schließen. Denn es heißt, Anfang der Wehen wissen wir nicht, wie lange das dauern wird. Wir müssen vorsichtig sein, zu schnell Perioden anzugeben. So kann man nicht mit der Schrift umgehen. Es wird viel zu willkürlich mit Bibelstellen umgegangen. Das merke ich immer wieder. Ich und wir alle müssen vorsichtig sein.